Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Polycast hier auf polygamia.de. Wir reden heute mal wieder über ein Videospiel, über das schöne Videospiel Cocoon von Geometric Interactive. Bei mir ist die Lara. Hallo.
Hallöchen.
Ich bin der Andreas. Ja, Cocoon, ein Rätselspiel, Rätselplattformer kann man glaube ich nicht sagen, aber ein Rätselspiel, das inhaltlich ein bisschen kryptisch rüberkommt. Ich gebe gleich zu, so ganz, wohin das Spiel mich bringen sollte, welche Botschaft damit vermittelt werden sollte, das habe ich nicht so ganz kapiert. Aber das macht das Spiel nicht zu einem schlechten Spiel, sondern vielleicht nur zu einem interessanten Spiel, das ein paar Denkanstöße vielleicht auch nur liefert. Wir werden hier, ich glaube, viel zu spoilern gibt es nicht. Deswegen, wenn wir was groß spoilern sollten, dann werden wir das nochmal erwähnen. Aber ansonsten gehen wir gleich in die Vollen und Lara fasst mal die Handlung von Cocoon zusammen. Viel Spaß.
Ich werde nicht die Handlung zusammenfassen, ich werde die Ausgangslage zusammenfassen. Weil
ja, ach Mist, das wäre so interessant gewesen, dann hätte ich vielleicht noch was gelernt.
Weil Handlung ist schwierig zu sagen, ob sie überhaupt gibt. Es gibt natürlich ein Fortschreiten des eigenen Weges, aber Handlung ist da vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Es geht darum, dass wir in einer nicht näher definierten Umgebung als kleines insektoides anthropomorphes Wesen geboren werden und dann finden wir uns auf einer Oberfläche, einer planetaren Oberfläche wieder und wissen aber nicht, was wir tun sollen. Und man läuft dann so rum und dann kann man feststellen, okay, man kann auch nichts anderes machen, außer ein paar Schalter betätigen und später dann irgendwie noch ein paar Sachen tragen. Aber sonst kann man nichts machen. Du kannst nicht mal richtig hüpfen. Es gibt eigentlich nur einen Action-Button in dem ganzen Spiel und sonst läuft man nur rum und muss diese Rätsel lösen. Und man muss mit diesem insektoiden Wesen einfach gewisse Rätsel knacken. Da können wir gleich noch drauf eingehen, was das für Rätsel sind, um einfach den Weg frei zu schalten, um weiterzukommen. Und irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man dann plötzlich auf große Wesen trifft und dann gibt es auch noch sowas wie Bosskämpfe. Aber warum man diese Bosskämpfe macht und worauf das alles hinausläuft, das wird einem am Anfang auf keinen Fall, also es gibt keine Textausgabe, also es ist keine Sprachausgabe, Textausgabe gibt es einfach nicht. Es gibt nur audiovisuell. Sonst, also man kann ein bisschen, es gibt ein bisschen Sound, Musik, und wenn man da ein bisschen drauf achtet, hilft das auch. Und ansonsten muss man auch einfach immer die Augen offen halten und viel nachdenken.
Ja, das, wenn du jetzt gerade so erwähnt hast, das reduzierte User-Interface, die wenigen Interaktionsmöglichkeiten, die von Anfang an dabei sind, also du hast gesagt, nur einen Knopf, das erinnert oder das lässt einen schon erahnen, so ein bisschen, wo das ganze Spieldesign herkommt, nämlich von den Spielen Limbo und Inside. Und da ist es auch so, hinter Geometric Interactive steckt zum Beispiel auch Jeppe Carlsen, das war einer der Designer von Limbo und von Inside, von der Firma Playdead damals, der das 2016, glaube ich, die Firma verlassen hat und dann gleich mit Cocoon angefangen hat. Ja, es ist sehr kryptisch, das Ganze, die ist sehr reduziert. Ich fand dennoch, dass es sehr homogen alles war, also diese Bewegungen, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, Bewegungen, die macht, die Interaktionsmöglichkeiten, die du hast, das ergibt sich alles von selbst, weil du hast ja auch, das ist auch bitter nötig, weil du hast ja auch kein richtiges Tutorial.
Nö, gar nicht.
Also du bist da in dieser Welt und dann läufst du rum und dann, ja, was mache ich denn eigentlich? Gott sei Dank, weil es halt so reduziert ist, kommst du dann schnell dazu, was du machen musst und du findest dann, und dann kommen wir eigentlich zu diesem cleveren Prinzip, du findest halt relativ schnell solche Orbs, Glaskugeln, Kugeln, mit denen du ein bisschen die Realität verändern kannst, du kannst die Ebenen wechseln, kannst dann dadurch neue Wege finden und so weiter. Das fand ich eigentlich ziemlich clever gemacht.
Also ich muss auch sagen, im Vergleich zu Limbo und Inside ist es schon so, dass noch deutlich weniger klar ist, was am Anfang, was man machen muss überhaupt. Weil sowohl Limbo als auch Inside waren ja 2D von der Seite Perspektive. Da ist zwar auch mal was mit Hintergrund und Vordergrund passiert, aber es war eigentlich, war noch sehr Plattformer, auch was das angeht. Die hatten auch schon Rätsel, klar, aber du hattest halt, bist halt vor allem zum Beispiel in Limbo, hast du diesen kleinen Jungen gesteuert und der musste von links nach rechts rennen, mal von nach oben hüpfen, manchmal irgendwo runter, Schalter, Dings, Bums, alles klar. Aber es gab schon, allein durch das, die Welt, in der es ist und durch die Ansicht, wusstest du, okay, du versuchst irgendwie durch diesen Wald zu kommen, zum Beispiel. Und bei Inside war es so, du versuchst irgendwie aus irgendwo rauszukommen, raus irgendwo zu fliehen, mehr oder weniger. Und das reichte dann erstmal schon, dass du zumindest irgendwie grundsätzlich weißt, was los ist und was du machen willst. Aber bei Cocoon ist es halt so, dass du in diese Welt geworfen wirst und gar nicht weißt, was deine Aufgabe ist. Und es ist halt auch durch die isometrische Ansicht, also so schräg von oben, deutlich schwieriger am Anfang rauszufinden, wo geht's lang, was kann ich überall machen, was passiert hier eigentlich. Also ich würde auch wirklich sagen, es ist nochmal ein ganz großer Schritt, auch was die Rätsel später angeht, in der Herausforderung, im Schwierigkeitsgrad, weil es auch keine Tipps oder sowas gibt. Das Einzige, was es gibt, ist, wenn du den richtigen Weg findest, dann gibt es manchmal so Audio-Cues, wo die Musik sich ändert, wo dann plötzlich mal so ein Staccato von Streichern kommt und so. Und dann weißt du, okay, hier scheine ich wohl richtig zu laufen.
Ja. Ich glaube, was bei dem Spiel dieser Lernfaktor, den du da auch am Anfang hast, weil wie du stimmt wirklich, du kommst da rein und weißt nicht, was du tun sollst. Und mir ging es halt so, ich habe ein bisschen an, wir können ja gleich nochmal ein bisschen genauer auf diese Spielmechanik mit diesen Orbs da eingehen. Ich habe zum Beispiel an einer Stelle so relativ früh, relativ lange gehangen, weil ich dieses noch nicht so kapiert habe, was ich mit den Dingen machen kann,
Genau.
ja, die da
Und
sind,
das sagt
ja.
dir halt keiner.
Und ja, und aber wenn du das dann einmal diese Klippe genommen hast, ja, oder diese Hürde genommen hast, dann hat es auch bei mir Klick gemacht und dann habe ich da noch andere, wo ich dann habe ich sofort gewusst, wie ich denken muss. Ah, okay, dann muss ich jetzt so rum und dann geht das, weil bei dem Spiel ist es wirklich so, du musst in mehreren Ebenen
Es
denken,
ist quasi
ja.
das Inception der Videospiele, weil es ist eine Welt in einer Welt in einer Welt. Und
Ja.
man kann halt auch diese Welten wechseln. Also die Orbs, man findet im Laufe des Spieles mehrere und du findest verschiedene Maschinen. Also man muss sich das vorstellen, das ist wie auf einem Planeten, den man erkundet und anscheinend gibt es da Technologie einer vielleicht schon lange verstorbenen Rasse oder eines Volkes, weil vieles davon ist irgendwie vergraben oder eingerostet oder funktioniert nicht mehr richtig oder ist teilweise schon, die Architektur ist an einigen Stellen zusammengebrochen und so. Aber sie funktioniert anscheinend mit Hilfe von diesen Orbs, kann man gewisse Dinge wieder in Gang setzen. Und da gibt es natürlich dann verschiedene, ja, Hindernisse und diese Orbs haben auch noch verschiedene Eigenschaften, die man aber erst. Man muss, also den ersten Orb kriegt man noch relativ einfach und die anderen werden dann, muss man dann eben quasi erst freischalten. Und dann hat man so eine spezielle Mechanik von, ja, ich nenne es jetzt mal so Jump Pads oder so, ja, Altare von mir aus wäre auch ein anderer Begriff, wo man diese Orbs platzieren kann und dann, wenn man sich daneben stellt und den Action-Button lang genug drückt, dann springt die Figur in diesen Orb rein und du hast in dem Orb wieder eine komplett andere Welt, um dich herum mit neuen Wegen, mit neuen Herausforderungen. Und du hast aber in
Ja.
diesen Feldern, in diesen Welten, hast du auch wieder so Jump-Pads und Altare, wo du quasi
Ja.
auch wieder Orbs hinlegen kannst. Und das ist
Ja,
das, was dieses Spiel auch so komplex macht.
also im Grunde genommen ist es relativ simpel, weil ich glaube, du kannst das alles so, also auch wenn es da keine Tipps gibt von dem Ganzen, kannst du relativ schnell kapieren, um was es geht, was du machen musst, aber es bleibt halt ein bisschen. Also nur fangen wir mal an. Also es gibt halt diese Orbs, da gibt es Orbs, mit die können so Plattformen aktivieren, mit denen du weiter größere Wege zurücklegen kannst. Es gibt so Orbs, mit denen du, die dir quasi den Weg erleuchten, wodurch du über scheinbar unüberwindbare Abgründe kannst. Und das Kleppere ist jetzt mit dieser Welt in der Welt und in den Orbs. Das heißt, du hast Du aktivierst so eine Welt mit einem Orb und dann nimmst du einen anderen Orb, den du hast, und gehst in diese Welt rein. Und wenn du diesen Orb dann in dieser Welt ablegst und wieder zurückgehst und dann den Orb mitnimmst, den du da vorher in der Welt oben drüber hattest, dann hast du diese beiden Orbs.
In einem Orb.
In einem
das
Orb drin.
Total
und das klingt total schräg, aber es ist, aber wenn ihr das einmal gespielt habt, dann wisst ihr, ah, okay. Und dann hast du nämlich diese Fähigkeiten, die der Orb, da hast du die beiden Fähigkeiten. Ja. Ja, und die bringen dich dann weiter. Und das müsst ihr euch jetzt vorstellen mit am Ende, wie viele Orbs hat man? Vier?
Genau.
Vier Orbs. Mhm. Und so auf diesen Ebenen spielt sich das andere ab. Und dann kommt es noch dazu, dann kannst du durch so ein anderes Mini-Rätsel, wo du, glaube ich, durch, da kommst du auf eine Fläche, auf eine, meistens so auf so einen Hof, und da ist so ein kleines Glühwürmchen, nenne ich es mal. Ja, ist da versteckt. Und das musst du befreien, und dazu musst du ein kleines Rätsel lösen. Da hast du so ein paar, ist im Grunde ein Schalterrätsel. Du hast so ein paar Pflanzen da stehen, die musst du in einer bestimmten Reihenfolge berühren. Mhm. Und woher kommt die Reihenfolge? Und da musst du halt gucken, wo in der Umgebung vielleicht Hinweise sind. Und da war zum Beispiel eine Sache, da musstest du dich an bestimmte Stellen auf dem, in dem Gebiet, und dann musstest du ins Wasser gucken und hast Schatten gesehen. Mhm. Ja? Und diese Schatten waren die Schatten der Symbole, die du drücken musstest. Und die musstest du dann aber auch noch in der richtigen Reihenfolge entdecken. Und dann konntest du erst dieses Glühwürmchen befreien. Das ist einerseits total simpel gemacht. Mhm. Es wird nicht von dir verlangt, dass du 1000 verschiedene Knöpfe drückst. Es wird nicht verlangt, dass du komplexe Mathematikaufgaben lösen musst oder so. Es ist einfach nur ein Logikrätsel. Mhm. Es ist vielleicht vergleichbar so ein bisschen, ihr habt oft dran gedacht, an Portal.
Mhm, ja.
Ja?
Ja, oder dieses Talos Principle vielleicht
noch. Ja, also Talos Principle, wobei Talos Principle ist schon deutlich komplexer. Es ist ein tolles Spiel, aber es ist deutlich komplexer als Portal. Wenn du bedenkst, dass du bei Portal, da kommen zwar auch, hast du ja im Grunde genommen nur, wo du so Löcher schießen kannst mit
also
der
im
Portal
ersten,
Gang.
Im zweiten da wird es dann komplexer.
Ja, ja, das wollte ich gerade sagen. Da kommen dann zwar noch mehrere Sachen dazu, aber es ist dieses simpel, aber genial Prinzip,
ja, genau.
So ein bisschen, was auch in Cocoon drin ist. Und das zu kapieren, dass du denn diese Orbs kombinieren kannst, dann, wenn du dieses Glühwürmchen hast, das kann dir dann auch noch mal, gerade am Ende, öffnet dir das eine Tür. Mhm. Dieses Glühwürmchen wird aber teilweise von so Wächtern zerstört. Das heißt, du musst dieses Glühwürmchen nehmen und das auch in einer Welt unten drunter quasi parken, um dann weiterzukommen. Es ist, also ich habe das ein oder andere, du hast Inception gesagt, ja, das war schon so ein Inception-Game-Design, ja, wo eine Welt in der Welt und dann das und immer hin und her dazu gehen. Es ist teilweise relativ knackig, obwohl du dir am Ende sagst, mein Gott, das war doch so simpel.
Ja, wenn man drauf gekommen ist, ist es manchmal schon so, aber manchmal muss, also gerade in dem letzten Bereich ist es teilweise dann schon sehr komplex, weil wenn du dann vier Orbs hast und du musst überlegen, in welcher Reihenfolge gehe ich jetzt in welche Orb-Welt und mache dort irgendwas und dann gibt es halt auch einen Orb. Das zum Beispiel, das ist auch was, es gibt auch Fähigkeiten von Orbs, die von außen in die anderen Orb hineinranken. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon so verraten kann. Ist das zu großer Spoiler mit dem letzten Orb? Was würdest du meinen?
Nö, erzähl.
Okay, also der letzte Orb.
Ich glaube, wir haben die Leute sowieso jetzt schon so verwirrt.
Der letzte Orb kann an bestimmten Stellen so Energiebälle schießen. Und wenn man gewisse Apparaturen ranmacht, dann ist es wie ein Turret und schießt immer in derselben Frequenz. Und wenn du in den Weg dieses Turrets dann einen Orb stellst, dann schießt das in den Orb hinein, und wenn du dann in den Orb reingehst, kommt da quasi das Geschoss raus und fliegt dort weiter. Und das kannst du dann nicht nur mit einem Orb machen, sondern du kannst dann quasi in der ersten Orb-Version noch eine zweite, noch eine dritte, und dann musst du am Ende dieses Geschoss über drei verschiedene Orbs an die richtige Stelle bringen und dann noch im richtigen Moment timen, dass du irgendwo hoch und runter kommst. Und das fand ich dann schon, das fand ich dann schon sehr knackig, muss ich sagen.
Ja, also was mich dann so ein bisschen, was oder was ich dann so ein bisschen erstmal, was ich da aber trotzdem toll fand, ist, du kommst nie an Dead End. Ja? Hm. Du kommst nie in eine Sackgasse in dem Spiel. Hm. Wenn du denkst, ah Mist, ich bin jetzt über diesen Weg gegangen, habe ich da vielleicht meinen Orb vorher verloren, zu früh liegen lassen oder irgend sowas. Ja. Ja? Du hast immer alles dabei, um das Rätsel zu lösen. Du kommst in diese Welt rein, dann sind das ja mehr oder weniger so Abschnitte von einer, du musst dann quasi immer so Türen, sag ich mal, öffnen, ja, oder an Hindernissen vorbeikommen. Und immer wenn, für jedes Hindernis hast du immer dein Werkzeug bei dir.
Und wenn nicht, dann kannst du zurückgehen und es dir noch holen. Also
ja, aber so weit musst du gar nicht zurückgehen. Du musst zum Beispiel, wenn du ein Level hast, wo du jetzt so 5 Hindernisse überwunden hast, dann musst du nicht ganz an den Anfang des Levels zurückgehen.
Nee, aber ich meine, wenn du zum Beispiel irgendwo einen Orb geparkt hast, den du an einer anderen Stelle brauchst, musst du halt im Zweifel wieder dahin zurück, wo du in den Orb
reinkommst. Ja, aber nicht so weit.
Nee, also das ist immer noch fair genug, sage ich mal. Aber es kann manchmal, gegen Ende kann es manchmal ein bisschen frustrierend sein. Und was ich halt schon finde, dass es dann teilweise überhaupt keine Hinweise oder irgendwie mal so, ne, also gerade das, dass man in die Orbs reinschießen kann, wenn das, also wie soll man da drauf kommen? Weil da gibt es überhaupt keinen Hinweis dafür.
Das ist quasi, das würde ich fast schon Open-World-Design nennen. Ja. Ne? Also, dass du die selbst, das, was halt schön, weißt du, wir reden ja immer über Easy-Mode und so. Ja? Der Easy-Mode bei dem Spiel wäre halt zu erklären, was du mit den einzelnen Sachen
machen kannst. Ja, so wie es in den ganzen AAA-Titeln mittlerweile ist, dass du nach 5 Sekunden schon do you want a hint?
30 Tutorials hast du oder
nee,
so.
Nee, aber selbst mal, also ich meine wirklich, es gibt ja dann, ich glaube, es ist bei Horizon beim zweiten war es so, bei dem letzten Spider-Man war es, glaube ich, so.
Ist bei Uncharted.
Bei Uncharted so, dass dann irgendwann so ein Hinweis aufploppt, do you want a hint? Und sowas wäre für so einen Easy-Mode vielleicht ganz gut gewesen, weil es ist manchmal schon echt kompliziert, wenn man, vor allem, ich meine, das Spiel ist nicht besonders lang. Wie lange wird das dann? 5?
Ich glaube, also wenn du es zügig durchziehst, kommt natürlich auch, wenn du so lange auf dem Schlauch stehst, wie ich bei ein paar Sachen, dann brauchst du schon 5 Stunden.
Ich würde 5 Stunden, weil ich glaube, nicht jeder sofort auf die Lösung kommt. 5 bis 6 Stunden. Ja. Und das ist für Leute, die in unserem Alter sind, wir haben nicht einfach mal 6 Stunden am Stück Zeit. Das heißt, meistens wahrscheinlicher ist, dass man es in 2 bis 3 Sessions spielt. Und wenn diese 2 bis 3 Sessions nicht direkt hintereinander sind, dann hat man vielleicht auch wieder ein bisschen was vergessen. Und dann wäre es schon schön, wenn man irgendwie wieder so ein bisschen eine Möglichkeit hätte, reinzukommen. Aber
Also was ich aber halt an diesem Spielprinzip dann aber auch trotzdem toll finde, ist, dass es dich halt als Spieler oder Spielerin dass das anregt, Sachen zu experimentieren, die auch mal nur so richtig zu überlegen. Moment, also ich habe das mit dem machen können. Was würde dann diese Logik, das sind ja Logikgatter. Mhm. Ja, also deswegen hat mich auch so ein bisschen an das Spiel erinnert, Baba Is You.
Stimmt, ja, ist es.
Ja, klar. Also toll. Wobei Baba Is You, da habe ich total aufgegeben, da war es Da bin ich nicht weit gekommen.
Das ging
war
sehr schnell sehr hoch mit dem Komplexität.
Das ging sehr schnell sehr hoch, ja. Und diese Denkweise zu verinnerlichen, ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Spielertypen, wie wir sehen, aber ich fand das sehr schön, dass es versucht hat, nicht dir dieses, weißt du, es nervt mich, ich spiele viel AAA-Titel, ja, also so die großen, und die wollen dich ja vom ersten Moment kriegst du, ich habe ja eben gesagt, nach 30 Sekunden hast, oder nach einer Minute hast du schon 30 Tutorials. Da würde ich mir halt wünschen, wenn man ein bisschen mal, lasst mal die Leute ein bisschen spielen. Das gehört ja auch zum Spielen dazu. Ja. Und ich persönlich fand das jetzt nicht so frustrierend bei dem Spiel. Was mich eher so gestört hat, war nachher die Bosskämpfe.
Ja, ein bisschen. Da müssen wir auf jeden Fall gleich noch drüber reden. Ich glaube halt, bei den guten AAA-Produktionen kannst du diese Tutorial-Sachen halt von Anfang an ausschalten im Optionsmenü. Da kann man in der Regel reingehen und sagen, will man Tutorials oder Hinweise oder was auch immer haben oder nicht. Und das muss man dann halt am Anfang einmal ausstellen und dann kann man auch viel ausprobieren. Nichtsdestotrotz nehmen dich AAA-Produktionen heutzutage schon ganz oft echt sehr an die Hand. Um dir einerseits diese Maxime von, die Spieler müssen immer eine eine absolut gute Zeit haben und dürfen nie irgendwie frustriert werden. Frust ist halt relativ, ne? Also ich meine, Frust kann halt auch kommen, wenn irgendwie ein Bug ist, und da scheint es ja jetzt bei vielen Games auch nicht unbedingt immer die Prio zu sein.
Ja, ich meine, Frust ist ja auch schon so, wenn du jetzt total interessiert bist an dem Spiel, hast aber noch nie dieses Genre gespielt. Und dann kommt einer, der das schon 100-mal gespielt hat, ich sag mal ein Soulsborne, und dann kommst du da, der eine kommt locker weiter, der andere ist nach 10 Minuten frustriert, weil er überhaupt nicht weiß.
Deswegen ist diese Maxime, diese Maxime des Frustfreien ist halt genauso wie die Maxime des Spielspaßes, was quasi das gleiche umgedreht ist, finde ich überhaupt keinen guten Messwert oder Herangehensweise an Spielproduktionen, aber klar, ich verstehe schon, warum das AAA-Produktionen waren, aber ich würde mir auch wünschen, wenn man da den Leuten, gerade bei Open-World-Spielen, einfach mal auch ein bisschen mehr freie Hand lässt und nicht immer alles sofort erklärt wird. Es versucht nicht, es allen recht zu machen. Und es gibt viele Leute, die dieses Spiel eine halbe Stunde spielen und irgendwann sagen, nee, das gefällt mir nicht. Und das liegt auch vielleicht an der mangelnden Erzählmechanik, weil dieses Spiel erzählt schon irgendwie was, aber man muss schon sehr viel einfach ins Blaue raten und so. Also man merkt dann schon, okay, man macht hier nicht nur einfach nur, dass ich von A nach B komme, sondern am Ende von jedem Kapitel scheint man auch irgendwas in Gang zu setzen. Irgendeine Maschine bekommt immer mehr Energie, die Welt verändert sich, das hat schon auch irgendwo wahrscheinlich noch was Größeres, was dahinter steckt. Und darauf weisen ja auch dann die Bossfights hin. Und die Bosskämpfe, die sind sehr, also der erste kommt sehr plötzlich. Also man macht da so, sag ich mal, eine reichlich Dreiviertelstunde mindestens vor sich hin. Und dann kommt man in einen Raum und zack, bumm, greift einen so ein riesen Viech an. Und das hat halt auch so was Insektoides teilweise und ist aber auch alles immer sehr technologisch, also es hat so was Biomechanisches, würde ich es nennen. Weil du hast auf der einen Seite was sehr an Naturmechanismen erinnert, du hast irgendwie Sachen, die aufblühen, du hast so wie Insekten oder also sowas wie so Pollinators, wo du halt sagst, wie bei Bienen und anderen Fluginsekten, die dann von Blüte zu Blüte und dann weiter und so weiter. Also das sieht man, aber es sind halt alles eher Maschineninsekten. Und dann hast du halt noch diese, ja, ich nenne es jetzt mal Wächter, würde ich es jetzt mal nennen, die dich halt am Fortkommen hindern. Aber das Gute, was ich zumindest über die Bossfights sagen kann, du kannst in diesem Spiel nicht sterben. Wenn du den Bossfight nicht schaffst, dann wirst du einfach nur wieder rausgeschmissen und kannst direkt wieder rein. Also es ist die Frustgrenze hier ist so klein gehalten wie möglich, um da jetzt nochmal den Rückschluss zu machen. Aber die Bossfights an sich, da kann man auf jeden Fall drüber diskutieren.
Ja, bei den Bossfights, ich mag es nicht in einem Spiel, wenn ich in einem Spiel bin und ich werde die ganze Zeit so auf ein bestimmtes Spielprinzip indoktriniert. Also das wird mir eingebläut, dass es so läuft, dass das ein Rätsel ist, dass ich mit diesen Orbs so rumspielen kann, dann komme ich in so eine Situation wie diese Bossfights und da bringt alles nichts, was ich vorher gelernt habe. Ja? Und klar, die haben auch Ähnlichkeiten. Die Ähnlichkeit ist das, im Grunde kommst du jeden Boss durch einen bestimmten, also es gibt quasi so eine Schwachstelle oder also jetzt nicht direkt eine Schwachstelle auf dem Monster, sondern ein Trick oder eine Mechanik, mit denen du den besiegen kannst. Ja, es ist bei jedem.
Die meistens mit dem Orb, den du zuletzt.
Ja, aber hast, zusammen. Ja, aber es hat jetzt nicht so direkt, dass du da irgendwie von einer Welt in die nächste wechseln musst. Ja, nee, nee, ja, das ist eine Action-Szene. Und dann geht das, aber ich fand das dann sehr, sehr unvermittelt, dass ich dann was anderes mache. Und am meisten hat mich das dann am Ende, ja, ganz, ganz, ganz am Schluss, wenn du dann ein riesiges Wesen so quasi, dem trittst du gegenüber und dann musst du durch quasi, kennt man vielleicht, wenn man so Actionspiele gespielt hat, durch so eine Parieren-Technik besiegst du den. Ja, also das ist quasi so ein Strahl, der auf dich zukommt und dann musst du nur im richtigen Moment auf die Taste drücken und dann hast du das pariert, also und leitest so einen Konterangriff.
Es ist Zelda und Ganondorf.
Ja, und das wäre würde ich bei einem normalen Action-Rollenspiel würde ich überhaupt nicht drüber meckern. Ja, aber das ist halt was ganz anderes von dir an Skills, sag ich mal, verlangt beim Spiel. Und das fand ich jetzt, klar, Das habe ich dann auch gemeistert, aber das hat mich dann noch eher frustriert, wenn man so will, als dieses als die Rätsel.
Die Rätsel. Ja. Mhm. Also es hat auf jeden Fall auch bei mir für einige Frustmomente gesorgt, weil manchmal ist es auch wirklich ein bisschen random, wie genau die Kollisionsabfrage zum Beispiel ist oder wie die Funktionsweise dieser Mechanik der Schwachstelle funktioniert. Und wenn man halt einmal sich vertut, hat man eigentlich schon, muss man neu starten. Mhm. Und das dadurch, dass die Bosse halt alle mindestens 3 Phasen haben und jede Phase in der Regel ein bisschen schwieriger wird, kann es natürlich auch schon nervig werden. Vor allem, weil du es halt wirklich, dann ist es halt ein Action-Spiel, wo du ausweichen musst, an den richtigen Stellen stehen musst und dann noch das Richtige machen und hast oft nicht ein großes Zeitfenster dafür. Und deswegen, ich habe an den Bossfights auch nie wirklich Spaß gehabt, muss ich sagen.
Ja, also.
Aber sie haben natürlich das System so aufgebrochen, dass es zwischendurch auch mal, weil sonst ist das Spiel einfach maximal ruhig. Also du hast keine Panikmomente, du hast keine Gegner, du kannst ja für jedes Rätsel so viel Zeit lassen, wie du willst. Es gibt ein paar Timing-Sachen später, klar, wo du im richtigen Moment an der richtigen Stelle stehen musst, damit du weiterkommst, aber ansonsten ist das Spiel wirklich sehr gemächlich und dann plötzlich auf links gedreht musst du da im Panikmodus diese Bosse besiegen, diese Wächter. Das fand ich dann schon so ein bisschen, ja, es hat mich auch vor den Kopf gestoßen, muss ich sagen. Und dann kommt, also jeder Boss ist auch wirklich anders, auch von den Angriffsmustern, die haben. Und dann hast du noch dieses, wenn du diese Wächter alle besiegt hast, kommt halt noch dieses Oberviech so ein bisschen. Das ist jetzt kein klassischer Boss, den man besiegt, aber der stellt einen dann auch nochmal vor, ich glaube, 4 Herausforderungen für jeden Orb, den man findet. Und da wird auch jedes Mal schwieriger und das ist dann auch sehr viel mit Timing. Und wenn du da auch einmal zu langsam bist oder versagst, musst du wieder von vorne anfangen und dann weiß ich nicht, das finde ich dann immer so ein bisschen nervig. Warum muss ich dann jede Phase, wenn ich 2 von 3 Phasen schon perfekt geschafft habe, warum muss ich die dann immer nochmal machen?
Ja, das.
Aber das gehört vielleicht auch zu der Sache, die dann doch erzählt wird dazu.
Ja, dann erklär mir mal, was erzählt wird.
Weil, und jetzt vielleicht nur einmal kurz Spoiler für alle, die das Spiel erstmal spielen wollen, um sich ihren eigenen Reim darauf zu machen. Spoilerwarnung. Weil jetzt kommt ein Interpretationsansatz. Und der Interpretationsansatz ist,
jetzt müssen wir so einen Interpretationsansatz, so irgendwie so im Hintergrund. So. Ja, okay, weiter.
Also es geht darum, einen Planeten zu erschaffen. Mhm. Und nicht nur zu erschaffen, sondern dann auch mit Leben zu füllen. Und das ist die Maschine, die man quasi besiegt oder die man in Gang setzt. Und die Wächter und das finale Wesen sind Tests, ob man der Sache gewachsen ist. Denn wenn man diesen Planeten am Ende erfolgreich in Gang gesetzt hat, dann wird man quasi zum gottgleichen Beobachter oder vielleicht auch Beschützerwesen, dieses Guardian of dieses neuen Planeten. Und ob man der Sache würdig ist, das beweist man nicht nur, indem man diese Sache in Gang setzt, sondern indem man die Wächter besiegt und den finalen Obergott.
Ja, das
und dann wird man selber dazu.
Klingt gut. Quasi. Das wird dann auch mit dem Titel gleich in mehrerer Hinsicht zusammenpassen. Einerseits der Cocoon, aus dem diese neue Welt quasi geboren wird. Und andererseits der Cocoon, aus dem du dich als insektoides Wesen quasi zum weiterentwickelst. Du bist vorher nur so klein, so unbedeutend und wirst dann doch zum strahlenden.
Genau, das ist dann auch quasi die kurze Endszene. Deswegen auch der Spoiler, die Spoilerwarnung, dass man sich dann nochmal kurz verpuppt quasi und dann weiterentwickelt und ist dann plötzlich so eine Art intergalaktischer Schmetterling. Aber genau, und das ist halt so, deswegen auch diese Bossfights, weil das halt so eine Prüfung sein soll. Und die ganze Sache wird dann nochmal ein kleines Stück komplexer, wenn wir über sowas wie ein alternatives Ende reden.
Was ja auch bei Inside gab. Nee, aber da wollte ich genau drauf ansprechen, dass du dich ja auch mal kundig gemacht hast, nach dem alternativen Ende, weil ich muss ja zugeben, ich habe als Noob nur das normale Ende durchgespielt.
Also selber geschafft habe ich tatsächlich auch nur das normale Ende.
Aber ich
habe danach halt Ja, aber ich habe danach ein bisschen recherchiert und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also es war ja bei Inside schon ziemlich kompliziert und da gab es auch keine Hinweise darauf, wie man dieses alternative Ende bekommt, wenn ich mich irre. Da musste man schon super früh an den richtigen Stellen irgendwas platzieren, wenn ich mich nicht irre. Irgendwelche Kisten oder sonst irgendwas schieben und so und dann ist da was passiert. Und hier hat es tatsächlich nichts damit zu tun, dass man neben dem normalen Weg gibt es meistens noch immer irgendwo an einer Stelle einen Nebenweg. Das wird auch gekennzeichnet mit so fliegenden Steinhügelchen. Also das ist so, es gibt doch diese moderne Tradition quasi an so auch so Wanderwegen, wo man so kleine Pyramiden oder so aus Steinen baut. Und die quasi in Schwarz und die schweben aber so. Und das ist immer so eine kleine Indikation, hier ist dieser andere Weg. Und dann geht man da entlang und dann drückt man einen Schalter und dann erweckt man einen, im Englischen hieß es Ancestor, also einen uralten Vorfahren. Im Deutschen hieß es wie?
Weiß ich nicht mal genau. Ich meine, da stand jetzt nicht was von Vorfahren, aber ich kann mich nicht mehr erinnern.
Und da gibt es in jedem Biom, in jeder Orbwelt gibt es mehr als einen, glaube ich.
Das ist unterschiedlich. Ich weiß nicht, wie viel's genau gibt. Also du siehst es ganz am Ende, wenn du kurz vor der finalen Konfrontation bist du quasi, wie soll ich das sagen, also da läufst du so eine Straße quasi entlang, da gehen so Äste ab. Und wenn du von diesen Ästen abgehst, dann siehst du, wie so ein kleiner Platz ist dann und dann siehst du, welche von diesen Vorfahren du schon erweckt hast und Plätze, wo noch leer sind, die hast du dann nicht erweckt. Und dann siehst du halt, da gab es vier, da gab es zwei, da gab es drei und so kannst du das herausfinden.
Genau, aber tatsächlich hat es damit gar nichts richtig zu tun, sondern es hat was mit der, du hast es vorhin, Glühwürmchen-Sache zu tun. Und zwar sind überall in der Welt Zeichen versteckt, die dir nochmal einen geheimen Sprachcode geben. Aha. Und dieser Code gibt dir dann nochmal neue Kombinationen von diesen Pflanzen, die man eigentlich, wo du gesagt hast, du bist ja auf diesem Hof und in dem Hof gibt es Hinweise, in welcher Reihenfolge man die Pflanzen berühren muss, damit das Glühwürmchen rumkommt. Aber es gibt dann noch eine zweite Kombination für jedes dieser Glühwürmchen-Dinger, die du auch noch eingeben musst. Und dann schaltest du das zusätzliche Fremdende.
Ja, woher weißt du dann die Kombination?
Die ist verteilt über die Biome. Irgendwo.
Ach du
irgendwo
Gott.
Irgendwo gibt es Zeichen, die diesen Blumen ähneln, aber das sind nie alle auf einer Stelle, so wie bei den normalen, sondern die sind irgendwo an jeder Stelle, kannst du irgendwo lang gehen, wo meistens Sackgassen sind oder irgendwie nochmal so geheime Durchgänge und da ist dann ein Symbol. Und dann, wenn du das zusammensetzt, also es ist wirklich ultrakomplex und wie das jemand rausgefunden hat, das möchte ich gerne mal wissen. Da sitzt du nicht nur 6 Stunden, da sitzt du eher 60 Stunden.
Ja, du, ich muss ganz ehrlich sagen, seit ich gesehen habe, was da für Neben- oder Extras oder Lore gibt, das du finden kannst in einem Soulsborne-Spiel, überrascht mich gar nichts mehr. Also,
ja, klar, gut.
Also, und,
sicher.
Das ist aber.
Aber ich wäre nicht im Leben drauf gekommen, darauf zu achten, ehrlich gesagt.
Ja, ich auch nicht.
Und das alternative Ende ist jetzt auch nicht so viel mehr aussagekräftig. Es gibt dir quasi noch ein bisschen mehr Cutscene. Da, wo am normalen Ende du als neuer Schmetterlingsgottheit dann den Planeten verlässt und groß wirst und hinausfliegst und dann am Ende über den Planeten mit einem großen Auge wachst, geht's danach quasi weiter und du siehst dann plötzlich noch mehrere so insektoide Gottheiten, die alle auch so ein bisschen aussehen wie die Bosse oder Wächter, die du besiegt hast. Und dann treffen die auf dich und dann gibt's nochmal, also im Weltraum fliegen die so alle nebeneinander her und dann gibt's ein gemeinsames Ziel, wo sie dann alle darauf hinzufliegen. Und man weiß nicht genau, das könnte in der Ferne nochmal eine neue, größere Bedrohung sein oder es ist die Supergottheit, die einen selber zum Gott gemacht hat, der man dann plötzlich sich entgegenstellt, weil man sagt, okay, man will diese Autorität nicht an. Das ist alles Spekulation, weil das wird ja nichts gesagt. Aber das ist alles so. Also es gibt dann nochmal so ein bisschen den Hinweis, dass man vielleicht nicht die einzige neue Cocoon-Gottheit ist. Und das ist noch, man sieht ganz viele andere Sterne und Sternensysteme quasi noch kurz.
Ja, in so Momenten finde ich halt mal ganz gut, wenn es mal so einen Director's Cut geben würde, wo die Game-Designer so im Audio so erklären, was sich dabei gedacht haben. Ja,
ja, das ist, um das jetzt als Abschluss vielleicht, weil so viel mehr gibt es über das Spiel jetzt auch nicht mehr zu sagen. Außer, dass es wirklich, ich finde es super spannend designt. Ich finde diese Welt total faszinierend und man will die ganze Zeit wissen, was da eigentlich passiert um einen rum. Aber ich hatte halt schon damit gerechnet, dass am Ende ein bisschen mehr erklärt wird. Und deswegen, da muss ich schon sagen, das kreide ich dem Spiel ein bisschen an, dass es sich so sehr aus der Affäre zieht und gar nicht irgendwie. Weil das ist super gut, wenn ich weiß, okay, ich bin jetzt, habe diesen Planeten erschaffen und bin jetzt die Gottheit dieses Planeten. Aber was soll das jetzt? Also was will mir das Spiel auf der Meta-Ebene sagen? Hat es eine Botschaft? Sind wir alle Gottheiten irgendwo von unserem eigenen Planeten? Geht es darum, der Kreativität als solches zu huldigen, dass dann sagt, okay, das ist jetzt eigentlich nur eine Metapher für Leute, die künstlerisch tätig sind. Dass man sagt, okay, die fangen an, was zu erschaffen und jedes Kunstwerk ist ein eigenes Universum, ein eigener Planet. Und auf dem Weg vom Anfang bis zum Ende muss man sich verschiedenen Herausforderungen stellen und man kommt an verschiedene Prüfungen und so meilensteinmäßig und so sehr wie das Kunstwerk, das man erschafft, was Neues ist, wird man aber durch das Erschaffen oder durch den Prozess des Kunstmachens selber auch verändert. Könnte man ja auch als Interpretation sagen.
Ja, das ist so ein bisschen der Alan Wake-Effekt. Ja? Es ist keine Schleife, es ist eine Spirale und so. Nee, also das ist halt oft das Problem, dass, finde ich, dass so viele Spiele, gibt es ja auch bei Filmen und Serien, die bauen wunderbar ein Geheimnis auf, ein großes Mysterium, das am Ende gelöst wird und nur die wenigsten können das irgendwie so lösen, weil sie dann so halbgare Lösungen finden, wie zum Beispiel die Fernsehserie Lost.
Bestes Beispiel.
Das ist so eins der besten Beispiele auf jeden Fall. Oder aber die, und dann machen halt andere, die, jo, nö, wir machen jetzt eigentlich gar nichts, wir lassen das einfach mal so auslaufen und macht euch mal eure Gedanken drum. Und da wäre ich halt, wie gesagt, interessiert mal so an so einem Audiokommentar, wo man auch mit dem Designer so ein bisschen, von dem ein bisschen herausfindet, von den Designern und Designerinnen, dass man ein bisschen herausfindet, was war da eigentlich, was mir hätte jetzt so am Anfang hätte mir schon so gereicht, wenn da irgendeiner oder auch in der PR, in der Presse vorher gesagt hätte, das war die Inspiration für das Spiel. Ja?
Das wäre auch schon mal
ein Spaß gewesen, wo du irgendwie so einen Startpunkt hattest. Wenn der gesagt hätte, ja, ich bin Künstler und ich habe gedacht, ich wollte diesen kreativen Prozess in irgendeiner Form spielerisch darstellen oder sowas. Ja, ja. Oder bei,
ich meine, das ist jetzt eine Idee, die ich habe.
Ja, nein,
könnte aber auch 100 andere Dinge sein und genau das meine ich. Also es geht mir nicht darum, dass, damit man mich nicht falsch versteht, ich will nicht die Botschaft ausgesprochen vorgekaut bekommen. Darum geht es mir nicht. Das kann man machen, das kommt immer auf das Genre und den Kontext an. Ne? Wenn es historische Spiele sind zum Beispiel, irgendwas ganz klassisch, Zweiter Weltkrieg, Antifaschismus, da möchte ich eine klare Botschaft haben. Aber hier in dem Spiel geht es mir nicht darum, dass da am Ende dasteht, oh, das war jetzt eine Experience oder meine Metapher, um den künstlerischen Prozess darzustellen. Muss nicht so ausgesprochen sein, aber genügend Hinweise, damit sich so ein bisschen was verdichtet, weil jetzt kann es halt alles sein. Und das finde ich dann ein bisschen zu offen. Das ist okay, Kunst darf so sein.
Muss sein,
es gibt
ja muss man diskutieren.
Millionen, kann. Millionen gemalte, also Bilder da draußen hängen in Galerien und du hast keine Ahnung, was das sein soll. Das ist in Ordnung. Aber ich persönlich finde, bei einem Kunstmedium wie dem Videospiel darf es auch ein bisschen mehr sein. Also wünsche ich mir, damit es mir persönlich besonders gefällt.
Ja.
Es ist klar. Also mir gefällt ja auch nicht jedes Gemälde da draußen. Jeder hat so einen subjektiven Geschmack und so. Aber das hat jetzt hier nicht unbedingt mit Geschmack zu tun. Denn wenn es was mit Geschmack zu tun hat, dann ist mein Geschmack, dass ich gerne ein bisschen mehr greifbare Message habe.
Ja, das ist halt grundsätzlich, glaube ich, bei erzählerischen Kunstformen ist das so, dass du am Ende dir schon ein bisschen mehr wünschst, wenn da so viel erzählt wird, wo die Reise hingegangen ist oder was das alles zu bedeuten soll. Aber ich stimme dir dazu, das muss nicht alles so wahnsinnig ausformuliert sein. Es ist am Ende nur so ein bisschen, bleibt dann bei mir immer so ähnlich wie bei den Soulsborne-Spielen. Ja, wenn du es nicht kapiert hast, bist du halt zu blöd dazu. Ja,
Ja,
also,
ja, ja.
und ich glaube jetzt nicht, dass das die Intention von den
Nö,
Machern
nö,
war. Ich
nö.
kenne das aus vielen Filmen oder so, wo du die Filmemacher kennst, die da, wenn da ein Truffaut kommt oder nicht ein Truffaut, nicht, ein Godard kommt und du bist einfach zu blöd, du hast das nicht kapiert, also hast du den Film auch irgendwie nicht verdient. Ja? Und das ist leider. Schwingt immer so ein bisschen dabei mit. Ich finde, mit mehr, da geht es mir wie dir, mit ein bisschen mehr Anregungen, wo man auch ein bisschen mehr diskutieren, ob das jetzt auch so, vielleicht auch so eine Ökobotschaft hat, das Ganze. Es geht hier um Naturlandschaft, geht um Zerstörung. Du hast hier auf der einen Seite Natur, hast auf der anderen Seite, hast ja selbst gesagt, so biomechanisch. Also ist das irgendwie, hat das irgendwie, ist das doch die Technik, die dann die Natur zerstören will und du kämpfst dagegen für
Is this the solar punk future that leftists
zum Beispiel, ja.
want?
Also das sind so Sachen, ja, da kann man alles drüber, das ist auch schön, ist ja auch, ich meine, man muss ja auch sagen, das ist ja kein Spiel, das würde, wenn das jetzt ein Buch wäre, wäre das so ein Kurzroman, so eine Novelle, ja.
Genau, wollte ich gerade
Ja,
sagen, eine
also da,
Novella ist es,
oder
genau.
eine Kurzgeschichte sogar, weißt du, so, da,
Ja.
du kannst ja auch da nicht erwarten, dass da die großen Fragen der Menschheit geklärt werden oder so, ja. Aber da kann ich verstehen, das ist ein kleines Spiel, aber ein bisschen mehr hätte mich gefreut.
Weißt du, genau, und da hat es mich so ein bisschen an ein anderes Indie-Spiel, was wir hier besprochen haben, erinnert. Shadows hieß das. Wie hieß das? Silver Shadows? Nee. White Shadows. White
White
Shadows
Shadows
hieß
kann
es,
sein,
glaube
ja.
ich. Genau. Und da war es ja auch so, dass man so ein bisschen Limbo-mäßig, bisschen Inside-mäßig so
Ja gut, dann hast du.
versucht hatte. Und da war es aber deutlicher in einen tatsächlichen Kontext eingebaut und da fehlte mir halt dann wirklich auch ein bisschen die Message, was die Person, die ich spiele, in dieser Welt eigentlich machen will,
Ja.
weil wurde ja schon angedeutet, dass es sehr ausbeuterisch ist, dass es da wurde ja auch mit Text, da ging es darum, verschiedene Völker haben die Macht übernommen und bla und blub und dann haben die einen bevölkert, es war so ein bisschen Animal
Das
Farm
war so
mäßig,
Orwell, sehr Orwell alles, ja.
genau, Orwellian. Und da fehlte mir dann am Ende, war mir das Ende zu offen, weil da hätte ich dann schon gerne eine Positionierung, wenn man sich auf Orwell bezieht, und dann auch diese verschiedenen Bevölkerungsgruppen und marginalisierten Gruppen und was weiß ich nicht so weiter, dann hätte ich schon gerne am Ende auch, dass sich die SpielemacherInnen da ein bisschen positionieren, weil so schwebt man dann am Ende in der Luft und weiß überhaupt nicht, also welche Lösung für das wäre jetzt gut, weil am Ende ist es einfach so, dass das Spiel keine gibt. Hier ist es jetzt nicht ganz so krass, weil der Kontext noch viel weniger ist. Deswegen finde ich es hier auch nicht ganz so schlimm, dass sich das Spiel jetzt nicht explizit positioniert, aber es könnte mir halt trotzdem noch ein bisschen mehr Futter geben, um mich zumindest oder so ein bisschen lenken. Aber das ist halt dann, ne, ist kohärent mit dem Spieldesign. Da sagt dir halt auch keiner, was du machen musst oder gibt dir keine Hinweise und deswegen ist es auch dann so ein bisschen auf der Story hin. Und das finde ich schade, finde ich ein bisschen verschenktes Potenzial. Und sollte es einen zweiten Teil geben, dann hätte ich gerne, dass es so ein bisschen mehr in diese Richtung
Ja,
mir gibt.
was man halt auch nicht vergessen darf, ist, wenn du so eine Linie hast, zum Beispiel bei diesen White Shadows hast du ja sehr genau dieses Orwellian oder bei Inside und so, da gab es alles schon so vom Prinzip hast du gewusst, okay, das ist der Kern, da geht das entlang und in einer guten Geschichte baut das halt aufeinander auf. Diese ganzen anderen Ebenen, Deutungsebenen, die du hast, die hängen halt mit dieser einen Ebene zusammen. Und das hätte halt schon geholfen, auch in der Diskussion danach.
Genau.
Aber das soll nicht heißen, dass das ein Spiel ist, das ihr links liegen lassen sollt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
Auf
Denn
keinen Fall.
persönlich finde ich, glaube, da spreche ich auch so ein bisschen für Lara, ist das, trifft da wirklich drauf zu, wenn ihr Rätselspiele mögt und auf dieses Prinzip simpel, aber genial. Was in Portal, was in Baba Is You, drin steckt, dann ist das genau euer Ding.
Ja, ich glaub, ja, und ich glaube auch bei Limbo und Inside, wenn ihr die noch mochtet, dann schaut euch Cocoon auf jeden Fall an.
Ja.
Auch wenn es ein bisschen anders ist.
Ja, ja. Es ist, ich finde, die Rätsel sind vielleicht manchmal ein bisschen frustrierend, aber letztendlich sind sie alle logisch. Es ist nicht hier irgendwie so, dass ihr das ewig nach dem Benzin für die Kettensäge, Kettensäge oder was ist es, suchen
ja,
müsst.
Ja,
ja.
Es nicht gibt.
Dann so, es gibt keine, es gibt immer eine Lösung. Ihr kommt nie an eine Sackgasse ran. Das finde ich ganz toll für ein Rätselspiel. Also ich finde es nichts Schlimmeres, als wenn ich in der Sackgasse bin und dann alles nochmal neu spielen muss quasi. Mhm. Das ist toll gemacht, toll designed. Und ein echter, schöner, kleiner Geheimtipp. Das Spiel hat super Wertungen bekommen. Ich glaube, es ist eines der bestbewertetsten Spiele überhaupt dieses Jahr. Über 90% oder über 90er Metascore. Ich sagte immer Prozent, aber es sind ja keine Prozent. Über 90er Metascore auf Metacritic. Und hat aber wenig Werbung bekommen. Aber als kleiner Tipp, wenn ihr den Game Pass habt von Xbox, dann ist das da drin. Und dann könnt ihr das auf jeden Fall mit dem Game Pass in Anführungsstrichen kostenlos spielen. Schönes Spiel, hat mir Spaß gemacht, auch wenn ich nicht viel kapiert habe, was es dann am Ende sollte.
Ja, und ich meine, vielleicht habt ihr es ja schon gespielt und vielleicht habt ihr auch noch ein paar andere Ideen, worum es da eigentlich jetzt ging, oder vielleicht habt ihr jetzt gehört, was wir uns überlegt haben und sagt, hä, das ist doch totaler Quatsch, das ist doch eindeutig das und das und das und das. Vielleicht auch noch eindeutigere Message gefunden oder so, dann lasst es uns natürlich gerne wissen. Ne?
Ja. Wir würden auf jeden Fall gerne mit euch darüber diskutieren, entweder hier in der Kommentarspalte zu dem Cast oder in dem sozialen Medium, wo wir uns noch befinden, bei Mastodon. Würde uns sehr freuen und wir hören, ich danke erstmal bei Lara bedanken, dass du hier über das Spiel gesprochen hast und mir auch so ein paar Denkanstöße gegeben hast.
Das ist alles, was ich möchte. Vielen Dank, dass ich meine Denkanstöße loswerden durfte.
Halleluja. Also, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir hören uns demnächst hier wieder auf polygamia.de mit einem neuen, spannenden Polycast. Macht's gut und tschüss.
Tschüss.